Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kill Around the World. Ich bin euer Host Sina und wir sind zurück aus der Sommerpause. Yay! Also wir nicht ganz, weil wie schon angekündigt ist diese Folge nochmal alleine mit mir, denn die Shaki ist noch eine Woche länger in Sommerpause. Ich soll euch aber ganz, ganz liebe Grüße ausrichten und sie freut sich schon riesig darauf, wieder eine Folge aufzunehmen. Aber ich habe schon einen neuen Fall für euch vorbereitet. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir sind mittlerweile schon bei dem Buchstaben S und ein Zufallsgenerator hat das Land Spanien dafür ausgewählt. Und ich würde sagen, wir starten rein. Wenn ein Kind verschwindet, dann ist das schrecklich. Es ist schrecklich für die Eltern, die bangen und nicht wissen, ob ihr Kind wieder lebend auftaucht. Es ist schrecklich für die Angehörigen und für die Freunde. Es ist auch schrecklich für alle, die nach dem Kind suchen und hoffen, dass das Kind wieder lebend auftaucht. Und man fragt sich immer, wer macht sowas? Wer ist für sowas Schreckliches verantwortlich? Wer kidnappt ein Kind? Wer tut einem Kind etwas Schreckliches an? Und man stellt sich da immer die größten Monster vor. Doch ab und zu ist es jemand aus der engsten Familie. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Bruja von Spanien. Ein sonniger Dienstagnachmittag in Las Hortiquelas in einem winzigen Dorf in der andalusischen Provinz Almería. Es ist der 27. Februar 2018, als der 8-jährige Gabriel Cruz Ramirez nach dem Mittagessen fröhlich das Haus seiner Großmutter verlässt. Nur knapp 100 Meter trennen die beiden Häuser, das seiner Abuela und das der Cousine, wo er spielen will. Ein kurzer Fußweg von etwa 30 Sekunden über einen unbefestigten Pfad. Doch an diesem Tag kommt Gabriel nie bei den Verwandten an. Als die Großmutter gegen 18 Uhr bemerkt, dass ihr Enkel nicht zurückgekehrt ist, macht sie sich auf die Suche. Zunächst glaubt sie an ein Missverständnis. Vielleicht ist Gabriel doch woanders spielen gegangen. Doch weder die Verwandten noch die Nachbarn haben den Jungen gesehen. Um 20.30 Uhr, nach bangen Stunden der Ungewissheit, schlagen die verzweifelten Angehörigen Alarm. Bald durchkämmen Dorfbewohner mit Taschenlampen die umliegenden Felder und Ruinen, rufen seinen Namen in die hereinbrechende Nacht. Gabriels Eltern, Vater Angel und Mutter Patricia, erreichen wenig später das Dorf und schließen sich der fieberhaften Suche an. Die Szenerie ist wie aus einem Albtraum. Unter dem kalten Sternenhimmel hallt das Echo von Gabriel-Rufen durch die einsame Landschaft. Niemand versteht, wie in diesem verschlafenen Ort, ohne Hauptstraße, ohne viel Verkehr, ein Kind einfach spurlos verschwinden kann. Doch an diesem Abend ahnt noch niemand, dass dies erst der Beginn eines der aufwühlendsten Kriminalfälle Spaniens sein wird. Gabriel Cruz, von Familie und Freunden liebevoll Pescaito genannt, war ein fröhliches und aufgewecktes Kind. Er lebte abwechselnd bei seinen geschiedenen Eltern und war jeden Tag bei den Verwandten seines Vaters zu Besuch. Mit seinem schelmischen Lächeln gewann Gabriel alle Herzen im Sturm. Ein fröhlicher Junge, den jeder gern hatte, schrieb später die spanische Presse über ihn. Sein Spitzname Pescaito bedeutet kleiner Fisch. Dieser Spitzname kam nicht von ungefähr. Schon als kleines Kind liebte er das Meer, erklärt seine Mutter Patricia stolz. Gabriel konnte die Namen unzähliger Meeresbewohner aufsagen und verbrachte Stunden damit, bunte Fische zu zeichnen. Sein größter Traum war es, einmal Meeresbiologe zu werden und das Meer, das er so liebte, zu erforschen. Im Kreis seiner Familie fühlte sich Gabriel geborgen. Mit seinen 8 Jahren war er neugierig auf die Welt, aber noch verträumt. Er liebte das Disney-Abenteuer Findet Nemo. Nemo wurde zu einer Figur, mit der sich Gabriel identifizierte, und so rief man ihn zärtlich Pescaito. Seine Eltern beschrieben ihn als lebensfrohen, liebevollen Jungen, der die Menschen mit seiner Wärme ansteckte. Gabriel besaß eine kindliche Unschuld, die die Öffentlichkeit später im ganzen Land berühren sollte. Noch ahnen Angel Cruz und Patricia Ramirez in jenen ersten Stunden des Verschwindens nicht, dass Spaniens Augen bald auf ihren Sohn gerichtet sein werden. Während die Nacht hereinbricht, halten sie sich an der Hoffnung fest, Gabriel vielleicht schon am nächsten Morgen wieder lachend in die Arme schließen zu können. Doch die Stunden vergehen und der kleine Pescaito bleibt unauffindbar. Gleich nach der Alarmierung der Behörden in der Nacht des 27. Februar rollt eine der größten Suchaktionen auf, die Spanien je erlebt hat. Unter dem Codenamen Operation Nemo, also in Anlehnung an den vermissten kleinen Fisch, mobilisieren Polizei und Zivilschutz alle verfügbaren Kräfte. In den folgenden Tagen beteiligen sich insgesamt mehr als 5000 Menschen an der Suche nach Gabriel, darunter rund 3000 Freiwillige aus der Bevölkerung und 2000 Mitglieder von Polizei, Feuerwehr, Militär und Rettungsdiensten. Es ist die größte koordinierte Suchaktion in der spanischen Geschichte. Zu Fuß, zu Pferd, mit Hunden, Hubschrauber und Drohnen wird die karge Landschaft rund um das Dorf abgesucht. Taucher der Guardia Civil inspizieren Teiche, Zistern und Brunnen. Selbst stillgelegte Bergwerkstollen werden untersucht. Über 625 Quadratkilometer Fläche und mehr als 500 einzelne Orte, von verlassenen Häusern bis zu Wasserbecken, werden durchkämmt. Jeder Stein wird umgedreht, jedes Gebüsch durchleuchtet, doch von dem Jungen fehlt vorerst jede Spur. Die Abgeschiedenheit der Gegend erschwert die Ermittlungen. Im Dorf gibt es keine Überwachungskameras, keine Bank oder Tankstelle mit Videofeed, nicht einmal einen Geldautomaten. So tappen die Ermittler zunächst im Dunkeln. Gerüchte und Hinweise laufen bei der Polizei ein. Zwei Zeugen wollen einen mysteriösen weißen Lieferwagen gesehen haben, der zur Tatzeit durch die Gegend fuhr. Solche Spuren wird gewissenhaft nachgegangen, doch immer enden sie in Sackgassen. Währenddessen wächst die Anteilnahme der Öffentlichkeit. Ganz Spanien verfolgt gebannt den Fall des vermissten Jungen aus Almeria und die Medien berichten täglich über die Fortschritte oder Rückschläge der Suche. Und ganz kurzer Zwischenruf hier. Ich habe das damals auch mitbekommen. Ich habe da auch ganz fieberhaft die Nachrichten verfolgt. Und ich glaube, es ist einigen von euch auch so gegangen, weil der Fall war ja wirklich dann irgendwann weltweit bekannt und jeder hat Live-Updates zu Gabriel übertragen. Also der ein oder andere von euch wird diesen Fall wahrscheinlich schon kennen. Die Solidarität im ganzen Land ist überwältigend. Aus der ursprünglichen Verzweiflung erwächst eine Welle der Anteilnahme. In Almeria und weit darüber hinaus taucht plötzlich überall das Symbol des Pescaito auf. Schulkameraden von Gabriel hatten die Idee, kleine bunte Papierfische zu basteln und mit ermutigenden Nachrichten zu versehen. Was als Geste der Mitschüler begann, verbreitete sich in Windeseile über soziale Netzwerke und Straßen. Tausende Menschen hängen gezeichnete Fische in ihre Fenster oder befestigen sie an ihren Autos. Als Zeichen der Hoffnung, damit er weiß, wir warten auf ihn mit all unserer Kraft. Unter dem Hashtag Todos Somos Gabriel, also wir sind alle Gabriel, bekunden Prominente wie Antonio Banderas, Alejandro Sanz und unzählige andere ihre Unterstützung. Ganz Spanien rückt zusammen und hofft auf ein Wunder. Tatsächlich gibt es 10 Tage nach Gabriels Verschwinden ein ergreifendes Bild der Einheit. Am 9. März 2018 versammelt sich in der Stadt Almeria tausende Menschen zu einer Solidaritätsbekundung. Unter dem Motto Todos somos Gabriel skandiert die Menge immer wieder Va a volver, va a volver. Er wird zurückkommen. Patricia und Angel, Gabriels Eltern, stehen gerührt auf der Bühne der Plaza, umringt von einem Meer aus Papierfischen. Ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder hier, aber dann mit Gabriel, ruft Patricia in die Menge. Unter Tränen verspricht sie ihrem Sohn, dass sie beide eines Tages gemeinsam aufs Meer hinausfahren werden, so wie er es sich immer gewünscht hat. Oh, das ist so traurig. Oh, sorry. Das hat mich so berührt, nicht nur, wo ich das recherchiert habe, sondern wo ich es auch niedergeschrien habe. Oh. Die Menschen applaudieren und weinen mit den Eltern. In diesem Moment scheint es unvorstellbar, dass das gemeinsame Flehen ungehört bleiben könnte. Doch die Tage verstreichen ohne Lebenszeichen von Gabriel. Die Anspannung wächst, Gerüchte kochen hoch. Die Ermittler arbeiten rund um die Uhr, sprechen mit jedem einzelnen Dorfbewohner, rekonstruieren minutiös Gabriels letzten bekannten Weg. Dann, fast eine Woche nach dem Verschwinden, am 3. März, ein scheinbarer Durchbruch. Ausgerechnet Anna Julia Queseda, die Lebensgefährtin von Gabriels Vater, findet in einem Gestrüpp etwa 4 Kilometer vom Dorf entfernt ein weißes Kinder-T-Shirt. Sofort alarmiert sie die anderen Suchenden und hält triumphierend das Kleidungsstück hoch. Tatsächlich bestätigt das Labor der Guardia Civil kurz darauf, dass Gabriels DNS an dem Shirt haftet. Endlich eine greifbare Spur. Die Öffentlichkeit atmet auf. Neue Hoffnung macht die Runde. Gabriel könnte noch in der Nähe sein. Doch die erfahrenen Ermittler sind irritiert. Als Anna Julia das Shirt fand, ging starker Regen nieder. Trotzdem ist der kleine Stofffetzen nahezu trocken. Dieser Widerspruch lässt den Verdacht gegen die Finderin leise wachsen. Tatsächlich rückt Anna Julia Queseda, die 43-jährige Freundin von Gabriel Cruz Vater, nun ins Visier der Fahnder. Noch hält man den Verdacht geheim, doch fortan wird jede Bewegung von Anna Julia verdeckt observiert. Die Frau, die vorgeblich so engagiert mithilft, gerät zur Hauptverdächtigen. Eine schier unglaubliche Wendung. Anna Julia hatte seit Beginn der Suche eine tragende Rolle gespielt. Sie tröstete den verzweifelnden Vater, gab vor Reportern die mitfühlende Stiefmutter und beteiligte sich an Suchtrupps. In Wirklichkeit aber zog sie im Hintergrund die Fäden eines perfiden Schauspiels. Wie die Guardia Civil später enthüllt, mischt Anna ihrem Partner in den Tagen der Ungewissheit immer wieder hohe Dosen Beruhigungsmittel, es war Diazepam, ins Essen, um ihn ruhig zu stellen. Gleichzeitig versucht sie, den Vater zu überreden, mit ihr zurück in ihre Heimat Dominikanische Republik auszuwandern. Fort von allem Chaos. Was? Ganz ehrlich, wie dumm kann man sein? Das muss ja irgendwann auffallen. Dessen Sohn ist verschwunden, der sucht fieberhaft. Und dann steht sie die ganze Zeit damit, oh, lass uns wegfliegen, komm, lass uns Urlaub machen. Bitch, please, no. Immer wieder flüstert sie ihm beschwörend ins Ohr. Keine Sorge, Liebling, wenn der kleine Gabriel wieder auftaucht und das hier vorbei ist, werden wir heiraten. Niemand ahnt, dass diese Worte in Wahrheit eiskalt berechnet waren. Inzwischen mehren sich die Indizien gegen Anna. Das von ihr entdeckte T-Shirt wird von den Ermittlern als manipulierte, falsche Fährte entlarvt. Offenbar hatte sie das Kleidungsstück des Jungen an sich genommen und Tage später gezielt an jenem Ort platziert. Zynisch kalkuliert sucht sie mit dem Vater zufällig genau dort, nahe eines Hauses, in dem ein ehemaliger Bekannter von ihr wohnt. Und da gab es jetzt verschiedene Aussagen dazu, aber einige Quellen sagen, dass das Haus des Bekannten eigentlich ihr Ex-Freund war. Ich kann jetzt nicht verifizieren, ob das stimmt oder nicht, aber sie wollte auf alle Fälle den Verdacht auf jemanden anderen lenken. Doch der Versuch, die Polizei in die Irre zu führen, misslingt. Fortan wird Anna rund um die Uhr beschattet. Die Beamten hoffen insgeheim noch, Gabriel könnte vielleicht irgendwo versteckt leben und Anna sie unwissentlich zu ihm führen. Aber die grausame Wahrheit ist längst besiegelt. Gabriel Cruz war nie entführt. Er war bereits am Tag seines Verschwindens getötet worden. Am 11. März 2018, 12 Tage nach Gabriels Verschwinden, beobachtet das verdeckte Einsatzkommando schließlich beunruhigende Aktivitäten. Anna fährt in aller Frühe mit ihrem grauen Kombi zu einem abgelegenen Grundstück der Familie, einer ländlichen Fincha, die Gabriels Vater gehört. Dort, so vermuten die Ermittler nun, könnte etwas verbogen sein. Aus sicherer Entfernung verfolgen sie, wie Anna hastig im Garten zu graben beginnt. Minuten vergehen, dann sehen die Beamten, wie sie schwere Steine und Holzbretter zur Seite schafft und schließlich einen kleinen, leblosen Körper aus dem Erdreich hebt. Es ist Gabriel. Anna wickelt den leichenblassen Jungen in eine Decke und wuchtet ihn in den Kofferraum ihres Wagens. Die Polizisten, die diesen entsetzlichen Moment mit ansehen müssen, alarmieren sofort ihre Kollegen. Jetzt darf sie nicht mehr entkommen. Als Anna gegen Mittag desselben Tages mit dem Auto an ihrem Wohnhaus ankommt, etwa 70 Kilometer vom Dorf der Entführung entfernt, schlagen die Einsatzkräfte zu. In der engen Garageneinfahrt schneiden mehrere Geländewagen der Guardia Civil ihr den Weg ab. Maskierte Beamte reißen die Wagentür auf und nehmen Anna fest, noch bevor sie richtig begreift, was geschieht. Beim Öffnen des Kofferraums schließlich die schreckliche Gewissheit. Dort liegt Gabriel, in eine Decke gehüllt, nur mit Unterwäsche bekleidet, sein kleiner Körper leblos, aber äußerlich unversehrt. Einer der Polizisten senkt erschüttert den Kopf. Selbst die hartgesottenen Ermittler ringen mit den Tränen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Der kleine Gabriel wurde tot aufgefunden. Und die Freundin seines Vaters ist die Täterin. Während Anna in Handschellen abgeführt wird, filmen Nachbarn die Szenerie mit ihren Handys. Die sonst so gefasst wirkende Frau schreit nun hysterisch. Ich war's nicht, ich bin heute früh nur ins Auto gestiegen. Ein Beamter drückt sie resolut zu Boden, fährt sie an. Halt den Mund. In diesem Augenblick entlädt sich die Wut der Umstehenden. Mörderin, brüllen die Leute vom Straßenrand. Brucha, Hexe, schallt es aus den Mengen. Soeben ist die Frau, die tagelang an der Seite von Gabriels verzweifeltem Vater auf Mitgefühl gemacht hatte, als grausame Betrügerin und Kindsmörderin enttarnt worden. Ganz Spanien steht unter Schock. Zwei Tage nach ihrer Festnahme gesteht Anna in einer Vernehmung schließlich die Tat. In ihren ersten Aussagen versucht sie jedoch, die Schuld an Gabriels Tod herunterzuspielen. Sie erzählt dem Untersuchungsrichter eine Version, wonach es am Nachmittag des 27. Februar auf der Familienfincher zu einem Streit mit Gabriel gekommen sei. Der Achtjährige habe angeblich in einem Wutanfall mit einer kleinen Axt nach ihr geschlagen, woraufhin sie ihn im Affekt gewürgt habe. Als sie realisierte, was passiert war, habe sie in Panik den leblosen Jungen vergraben. Diese Darstellung klingt zweifelhaft und wird von den Ermittlern schnell zerpflückt. Nichts deutet darauf hin, dass Gabriel sich gewehrt hat. Im Gegenteil, alles spricht für einen überraschenden Angriff. Laut Autopsie wurde Gabriel noch am Tag seines Verschwindens durch Erstickung getötet. Die Ermittler vermuten als Motiv pure Eifersucht. Anna, so ihre Theorie, habe den fröhlichen Jungen als Rivalen um die Liebe ihres Partners betrachtet und ihn deshalb kaltblütig aus dem Weg geräumt. Die Angeklagte tötet den kleinen Gabriel allein, ohne Beteiligung Dritter. Sie nahm das Kind mit sich, möglicherweise aus Eifersucht, und brachte es am selben Tag durch Ersticken um, heißt es offiziellen Berichten der Guardia Civil. Der zuständige Untersuchungsrichter Rafael Soriano spricht von einem makabren Plan der Beschuldigten, die mit kalter Gefühllosigkeit vorging. Während Angel und Patricia in jenen bangen Tagen des Suchens Höllenqualen erlitten, spielt Anna die trauernde Helferin und hielt die Show aufrecht, indem sie sogar selbst das Shirt des Jungen fand. Das alles ist Teil ihres perfiden Täuschungsmanövers. Spanien steht fassungslos vor der Realität dieses Verbrechens. Der Feind kam aus der Mitte der Familie. Der Mord an Gabriel Cruz erschüttert das ganze Land und das Bedürfnis nach Gerechtigkeit war gewaltig. Am 9. September 2019, rund 1,5 Jahre nach der Tat, beginnt vor der Provinz Audiencia in Almería der Prozess gegen Ana Julia Quesada. Das öffentliche Interesse ist enorm. Schon am ersten Verhandlungstag drängen sich spanische und internationale Medienvertreter in den Saal. Kameras dokumentieren jede Regung der Angeklagten. Auf der Anklagebank sitzt Ana Julia, die mittlerweile gestanden hat, Gabriel getötet zu haben. Doch über das Wie und Warum wird vor Gericht gestritten. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage, vertreten durch die Anwälte von Gabriels Eltern, zeichnen das Bild einer berechnenden Mörderin ohne Gewissen. Die Angeklagte habe den Mord bewusst geplant und Gabriel heimtückisch getötet, so die Anklage. Anna sei eine Soziopathin, der das Recht abgesprochen werden muss, dieselbe Luft zu atmen wie wir, erklärt der wütende Vertreter der Familie im Plädoyer. Er fordert für sie die Höchststrafe nach spanischem Recht. Prision permanente revisable, die verschärfte Form der lebenslangen Haft. Die Verteidigung hingegen versucht, das Verbrechen als Totschlag im Affekt darzustellen. Ein Streit, ein spontanes Unglück, kein Mord aus niedrigen Beweggründen. Anna selbst weint an mehreren Stellen im Prozess und beteuert unter Schluchzen: Ich bitte um Verzeihung für das, was ich getan habe und hoffe nur, dass Gott mir vergibt. Es sind ihre letzten Worte an das Gericht, doch viele im Saal zweifeln an ihrer Aufrichtigkeit. Zu kalt und berechnend wirkt sie während der Tat. Der Prozess ist belastend, besonders für Gabriels Eltern, die jedes grausame Detail erneut hören müssen. Gerichtsgutachter berichten, dass Gabriel keine Chance hatte, sich zu wehren und wahrscheinlich völlig arglos war, als er von der Freundin seines Vaters angegriffen wurde. Am 19. September 2019 schließlich fällt die Entscheidung. Die 12 Geschworenen erklären Anna Julia Quesada einstimmig des Mordes schuldig, begangen mit Heimtücke. Das heißt, sie überraschte ihr wehrloses Opfer absichtlich. Dem Vorwurf der besonderen Grausamkeit folgt die Jury allerdings nicht, da die Beweise für Folter fehlen. Darüber hinaus wird Anna in 4 Fällen schuldig gesprochen, den Eltern von Gabriel seelische Schaden und moralisches Leid zugefügt zu haben. Das Gericht verurteilt sie zu lebenslanger Haft mit Überprüfungsmöglichkeit, der genannten Prision permanente revisable. Diese in Spanien erst seit 2015 geltende Strafart sieht vor, dass frühestens nach 25 Jahren Haft geprüft wird, ob eine Entlassung verantwortbar ist. Im Klartext, Ana Julia Quesada wird Jahrzehnte hinter Gittern verbringen und könnte frühestens im Jahr 2044 auf Bewährung freikommen, wenn ein Gericht dann feststellt, dass von ihr keine Gefahr mehr ausgeht. Zusätzlich verhängt der Richter weitere Haftstrafen von insgesamt über 8 Jahren wegen der schweren seelischen Traumatisierung von Patricia und Angel. Nie wieder soll Anna in ihrer Nähe auftauchen dürfen. Ernährungs- und Wohnortverbot soll die Familie schützen. Außerdem muss sie jedem Elternteil 250.000 Euro Schmerzensgeld zahlen sowie die Kosten der umfangreichen Suche tragen. Die waren über 200.000 Euro. Vor dem Gerichtsgebäude von Almería brandet jeden Tag Applaus auf, als das Urteil verkündet wird. Viele Bürger hatten in den letzten 1,5 Jahren Anteil an Gabriels Schicksal genommen und sehen im Schuldspruch eine späte Gerechtigkeit für den Jungen. Patricia und Angel, Gabriels Mutter und Vater, treten nach der Urteilsverkündung gemeinsam vor die Presse, mit Bildern ihres geliebten Kindes in den Händen. Patricia wirkt erschöpft, aber entschlossen. Wir haben Gerechtigkeit für Gabriel erreicht und dafür gesorgt, dass diese Frau niemals wieder freikommt. Sie und Angel hätten mit Zähnen und Klauen gekämpft, damit diese Brucha, also die Hexe, wie Patricia die Mörderin nennt, nie wieder einen Fuß auf die Straße setzt. Daneben steht Angel Cruz, Gabriels Vater, die Hände zu Fäusten geballt. Er fügt leise hinzu, es ist Gerechtigkeit geschehen, diese Frau wird niemandem mehr wehtun. Man muss sie aus der Gesellschaft entfernen, Psychopathen gehören weggesperrt, weit weg von allen Menschen. In diesen Worten schwingen unendlicher Schmerz und auch Erleichterung mit. So sehr der Fall die Menschen erschüttert hat, so sehr beeindruckt viele die würdevolle Haltung der Eltern. Patricia appelliert immer wieder an die Öffentlichkeit, trotz aller Wut nicht den Anstand zu verlieren. Sie versteht die Verbitterung und den Hass, den viele gegenüber Anna empfinden, einer Frau, die kein Mensch ist, wie Patricia es ausdrückt. Doch unmittelbar nach Bekanntwerden von Gabriels Tod bat sie, es soll keine blinde Wut bleiben, es soll sich kein Hass ausbreiten. Diese bemerkenswerten Worte einer trauernden Mutter mahnen Spanien, den Fokus auf das Andenken ihres Sohnes zu richten, statt auf die Täterin. Ich will nicht, dass am Ende der Zorn bleibt, den Anna gesät hat. Gabriel hat das nicht verdient, sagt Patricia. Stattdessen soll Gabriels Licht in Erinnerung bleiben. Mein kleiner Fisch schwimmt jetzt hinauf zum Himmel und es wird ihm gut gehen, flüstert sie inmitten ihres eigenen Schmerzes. Der Mordfall Gabriel Cruz hat ganz Spanien zutiefst bewegt und vereint. Aus der Tragödie wuchs auch etwas Positives. Eine beispiellose Solidarität und das Bewusstsein, wie kostbar jedes Kinderleben ist. Gabriel, der kleine Pescaito, wird unvergessen bleiben. Wochenlang hing sein Symbol, der fröhliche kleine Fisch, in Fenstern, Schulen und Ämtern im ganzen Land, als Zeichen gegen die Verzweiflung. Man hatte bis zuletzt gehofft, Gabriel würde wie ein kleiner Nemo wieder sicher in sein Aquarium zurückkehren. Ein kleiner Nemo namens Gabriel. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, doch Gabriels kurzer Lebensweg hat Millionen Menschen berührt. Sein Andenken lebt fort, in jeder gezeichneten Fischfigur und jedem Todos Somos Gabriel, die noch lange nachwirkten. Es ist die Erinnerung an einen geliebten Jungen, der das Beste im Menschen hervorgebracht hat. Zusammenhalt, Mitgefühl und die Entscheidung, Liebe über den Hass siegen zu lassen. Ruhe in Frieden, kleiner Pescaito. Och, die Folge war, wie oft ich Tränen runterschlucken musste in dieser Folge, war Wahnsinn. Ich habe das damals auch schon wirklich berührend gefunden, wie wahnsinnig viele Menschen geholfen haben, dass überall diese kleinen Fische hingen, dass die Mutter wirklich, dass sie noch so voll mit Liebe gesprochen hat und nicht, ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn das mein Kind wäre. Ich glaube nicht, dass diese Brucha diesen Gerichtssaal lebend verlassen hätte. Muss ich ehrlich gestehen. Also, was denkt ihr über den Fall? Lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns gerne DMs oder Kommentare. Wir freuen uns immer über Feedback. Folgt uns auf TikTok und Instagram und YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Killer.